Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Die Parole »Kein Schlussstrich« ist in Verbindung mit dem NSU-Komplex schon fast zu einem geflügelten Wort geworden. Doch sie ist mehr als das. Sie ist ein ernstzunehmender Aufruf, dem es zu folgen gilt. Im Anschluss an das Ende des NSU-Prozesses in München mag man sich die Frage gestellt haben, es muss weitergehen, aber wie und wo? Antworten darauf gibt es unter anderem in den folgenden Interviews von Radio Frei Erfurt mit Katharina König-Preuß und Mehmet Daimer-Güler. Katharina König-Preuß hat im NSU-Kontext direkt im Anschluss an den Tag der Urteilsverkündung 3 Strafanzeigen gegen MitarbeiterInnen thüringischer Sicherheitsbehörden gestellt. Bisher war über die Hintergründe der Strafanzeigen nicht viel zu vernehmen. Radio Frei hat noch einmal nachgefragt.
Wer sind denn diese Personen oder sind es vielleicht auch die ganzen Behörden, gegen die Sie da Strafanzeige erstattet haben?
Die Strafanzeigen sind gegen unterschiedliche Personen. Es richtet sich einmal eine Strafanzeige gegen einen V-Mann-Führer von Tino Brandt, der im Zeitraum des Untertauchens über Tino Brandt Informationen bekommen hat und diesen Informationen, obwohl sie richtig waren, widersprochen hat. Ich versuche es mal in einer kurzen Darstellung zu erklären. Und zwar gibt es neben Tino Brandt, der ja eine sehr hohe Quelle des Verfassungsschutzes war, gibt es weitere sogenannte Gewährspersonen, das heißt sehr niedrig eingestuft. Man weiß noch nicht, ob die glaubwürdig berichten, ob die Nachrichten ehrlich sind, so heißt das im Verfassungsschutzsprech. Und von Tino Brandt kommt die Information, dass Andreas Rachhausen, ein damals und heute aktiver Neonazi bzw. in der rechten Szene unterwegs, dass der das Fluchtauto von Ralf Wohlleben, mit dem die drei Richtung Sachsen unterwegs gewesen wären, zurückgeholt hätte von der Bundesautobahn A4. Auf diese Information von Tino Brandt, das ist in einem sogenannten Deckblattbericht, Treffbericht vermerkt, schreibt dann dieser Verfassungsschützer, dass die Quelle Alex, die Gewährsperson Alex, glaubwürdig zurückgewiesen hätte, dass Andreas Rachhausen dieses Auto zurückgeholt habe. Jetzt ist das Problem, das Gewährsperson Alex ist natürlich nicht irgendjemand, sondern ist Rachhausen. Das heißt, Rachhausen sagt über sich, er hätte das Auto nicht geholt. Der Verfassungsschützer weiß, dass Rachhausen Rachhausen ist, der gleichzeitig eine Gewährsperson vom Verfassungsschutz ist und schreibt sozusagen mit einer handschriftlichen Notiz auf eine Aussage von Tino Brandt, die entscheidend gewesen wäre zum damaligen Zeitpunkt, dass die nicht stimmen würde und damit wird dann eben auch nichts weiter geschehen. Das ist ein Grund, warum ich da eine Anzeige erstattet habe. Eine zweite Anzeige richtet sich gegen mehrere Mitarbeiter des Verfassungsschutzes und zwar wird nach dem Untertauchen der drei durch die Beate Zschäpe unter anderem ja dieses antisemitische Pogromli-Spiel hergestellt, angelehnt an Monopoly, aber mit sehr antisemitischen, ganz klar neonazistischen und nationalsozialistischen Symboliken und Spielhandlungen. Ich kann nachvollziehen, warum man sich eines dieser selbstgebastelten Spiele besorgt als Sicherheitsbehörde, um möglicherweise Vertriebswege erkennen zu können und anhand der Vertriebswege dann wiederum eine Spur zu denen aufnehmen zu können. Allerdings ist es im konkreten Fall so, dass 1 gekauft wurde und dann wenige Zeit später nochmal 6 Stück auf einmal. Und das ohne, dass es eine Änderung gegeben hätte in Vertriebswegen, ohne dass es irgendeinen Hinweis gegeben hätte, dass sich da sozusagen eine neue Information daraus ergeben wird oder ergeben lässt. Und dann kann man in dem Moment nur sagen, zu diesem Zeitraum, wo noch keine Banküberfälle begangen wurden, wo die drei vor allem durch Spenden von Kameraden bzw. eben den Verkauf dieses Spieles gelebt haben, insgesamt 1000 Mark in 7 dieser Spiele zu investieren, ohne dass es einen Mehrwert an Informationen bringt, ist aus meiner Perspektive eine Unterstützung des untergetauchten Kernzios des späteren nationalsozialistischen Untergrunds gewesen. Eine dritte Strafanzeige richtet sich gegen Unbekannt, weil nicht eindeutig nachvollziehbar ist, wer da sozusagen Tathandlung begangen hat. Da geht es darum, dass uns in den Unterlagen des Landeskriminalamtes, die wir im Thüringer Untersuchungsausschuss haben, unter anderem noch original Telekommunikationsüberwachungsprotokolle vorliegen. Das heißt, wir haben noch Original-SMS aus einer Überwachungsmaßnahme, die sich gegen Jan Werner richtet, gegen den damaligen Sektionsleiter von Ladenanna Sachsen. In diesen SMS taucht dann im August 1998 eine SMS auf, in der es unter anderem darum geht, von einem anderen Neonazi zu erfahren, wo bleiben die Waffen. Und dann zählen verrückterweise über mehrere Seiten hinweg SMS, die möglicherweise Aufschluss gegeben hätten oder wichtig gewesen wären, A, um die drei zu finden, damals, oder B, aus heutiger Perspektive, aus denen sich möglicherweise Informationen ergeben, was Sicherheitsbehörden damals noch mitbekommen haben. Da geht es um mehrere SMS-Kontakte zwischen verschiedenen Personen, unter anderem von, ich sage jetzt mal, einem Hausmeister, der sozusagen direkt neben den dreien damals gelebt hat, und dann eben zwischen Jan Werner und einem V-Mann des Verfassungsschutzes Brandenburg. Insgesamt geht es um mehrere hundert SMS, die dort vernichtet wurden und herausgenommen wurden. Es ist nachweisbar, dass sie existiert haben müssen, weil die Ausdrucke von solchen Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen damals sozusagen nicht, ja, da fehlten zwischendurch mehrere Seiten. Die Seiten sind durchpaginiert, ebenso sind durchpaginiert die SMS selber, ist automatisch gesehen. Insofern lässt sich zumindest nachvollziehen, es hat dort mehr SMS gegeben zwischen entscheidenden Neonazis, zwischen entscheidenden Unterstützern der drei, nur sind diese nicht mehr vorhanden und die Unterstellung ist, dass hier sehr wahrscheinlich jemand diese SMS entnommen hat. Die Frage ist, wann? Ist das schon im Jahr 98 geschehen? Ist das 2011 geschehen? Oder ist das im Jahr 2001 geschehen, als nochmals ein Mitarbeiter des Landeskriminalamtes die Akten geordnet hat und nochmals neu gesichtet hat? Das ist zumindest für uns nicht nachvollziehbar, aber an der Stelle sagen wir und sage ich auch, das ist möglicherweise eine Vertuschung gewesen oder es ist sehr wahrscheinlich eine Vertuschung. Was genau die Motivation gewesen ist und wer das gewesen ist, kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann nur eine Eingrenzung geben, wer alles mit diesen Akten zu tun hatte. Und das habe ich der Staatsanwaltschaft in Erfurt mitgeteilt und demzufolge dann Anzeige gegen unbekannt, allerdings mit der Eingrenzung auf mögliche Personen, die da mit beschäftigt waren, gegeben.
Nun ist der NSU ja mit Sicherheit nicht nur von drei Leuten unterstützt worden. Warum haben Sie sich aber ausgerechnet für diese drei Strafanzeigen entschieden und nicht auch eventuell noch für andere?
Naja, es hat mehrere Gründe. Zum einen, es gibt ja in diesen drei Strafanzeigen, denen liegen ja Erkenntnisse zugrunde, die wir über den Thüringer Untersuchungsausschuss herausbekommen haben. Und da ging es mir zum einen darum, Mitarbeitern von Sicherheitsbehörden, insbesondere vom Verfassungsschutz, klarzumachen, dass ihr Agieren in der Zeit des Untertauchens, ihr Agieren in der Zeit der Fahndung und ihr Agieren im Nachgang der Selbstenttarnung des NSU-Kerntrios nicht unbeobachtet bleibt und dass entsprechendes Sabotageverhalten, Fehlverhalten, je nachdem, wie man das bewertet, auch Konsequenzen hat und eben nicht einfach so hingenommen wird, wie es ja in vielen Untersuchungsausschüssen und auch im Prozess der Fall war, dass dort gelogen werden konnte, dass dort geschwiegen wurde, ohne dass nur irgendwas geschehen ist. Und für mich war klar, dass hier aus Thüringen nicht so geht und dass zumindest die Mitarbeiter Thüringer Sicherheitsbehörden, von denen wir die Nachweise haben, dass sie so gehandelt haben und dass sie an Vertuschungsaktionen oder auch Unterstützungsaktionen mutmaßlich mit beteiligt gewesen sind, dass die dann eben auch mit Strafanzeigen zu rechnen haben. Das war sozusagen aus meiner Perspektive auch ein eindeutiges Signal in Richtung Sicherheitsbehörden. Es ist nicht vorbei, nur weil der Prozess vorbei ist. Und das Zweite, was definitiv noch zu erfolgen hat, und da denke ich aber nicht nur aus Thüringen, sondern aus allen Bundesländern, in denen Untersuchungsausschüsse aktiv waren oder noch aktiv sind, sind weitere Ermittlungen gegen das Unterstellte, und das unterstelle ich auch, Unterstützernetzwerk des NSU, das heißt gegen Personen, die die drei beim Untertauchen im Zeitraum des Untergetauchtseins oder eben auch bei den Morden, der Auswahl der Tatorte bis hin zu den Banküberfällen und Sprengstoffanschlägen geholfen haben und unterstützt haben. Und da ist zumindest feststellbar, dass es aktuell im Prozess so gut wie keine Rolle gespielt hat, dass es aber auch darüber hinaus in den jeweiligen Bundesländern so gut wie keine Rolle spielt, dass dort Unterstützer des NSU-Kernzios weiterhin leben, unbehelligt leben und es aktuell zwar noch zwei laufende Ermittlungsverfahren gibt vom Bundeskriminalamt, aber davon auszugehen ist, dass die eingestellt werden. Und da bin ich der Überzeugung, man muss dann mit Strafanzeigen möglicherweise auch mit antifaschistischen Interventionen agieren, um diesem Netzwerk des NSU klar zu machen. Es gibt eben keinen Schlussstrich, nur weil der Prozess jetzt in einem ersten Prozess sozusagen zu Urteilen gekommen ist.
Nun ist ja im Untersuchungsausschuss des Landtags von Thüringen zum NSU auch schon einiges erforscht worden, auch schon einiges aufgedeckt worden. Wie sehr stehen Sie denn in diesem Kontext selber schon im Stoff, dass Sie da für Ihre Strafanzeigen auch eventuell schon Beweise oder Indizien mitliefern können? Oder ist es eher so, dass Sie es jetzt mit Ihrer Anzeige in die Hände der Ermittlungsbehörden legen, dort weiter nachzuforschen und mögliche Beweise ans Tageslicht zu bringen?
Ich habe in allen drei Anzeigen, die ich gestellt habe, sehr detailliert beschrieben, welche Beweise dafür vorliegen. Ich habe, bevor ich diese Anzeigen gestellt habe, in den Untersuchungsausschusssitzungen unter anderem Mitarbeiter des Verfassungsschutzes zu den jeweiligen Vorwürfen befragt und deren Antworten mit in die Anzeige aufgenommen, habe darüber hinaus auch uns im Untersuchungsausschuss vorliegende Akten verwiesen und der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, wo sie entsprechende Belege finden, also beispielsweise, dass für die insgesamt 7 Spiele 1050 Mark über Tino Brandt an das untergetauchte NSU-Kerntrio gehen und dass das unter anderem in der Anklageschrift in München zu finden ist, beziehungsweise dass auch in den Berichten, die uns im Untersuchungsausschuss vorliegen, in den Aktenstücken dazu entsprechende Unterlagen vorhanden sind. In Bezug auf die fehlenden SMS habe ich ganz konkret die Aktenordner mit den jeweiligen Seitenzahlen angegeben und in welchem Zeitraum die SMS-Kontakte fehlen, also beispielsweise von der Überwachungsmaßnahme gegen Jan Werner fehlen die SMS zwischen dem 26. August 1998 15.31 Uhr und dem 27. August 1998 bis 6.58 Uhr. Das heißt, insgesamt geht es um 125 SMS, die vernichtet wurden, die gelöscht wurden und die nicht mehr, logischerweise nicht mehr nachvollziehbar sind. Das heißt, der Staatsanwaltschaft sind gleichzeitig auch alle Informationen gegeben worden, wo sie die entsprechenden Beweise für Ermittlungen, sofern sie die dann einleiten, finden können.
Sie haben Ihre Anzeigen ja ziemlich direkt nach dem Urteil im NSU-Prozess in München gestellt und für mich war so die Frage, warum nicht früher? Sie sind ja hoffentlich nicht wirklich davon ausgegangen, dass im NSU-Prozess das Urteil so ausfällt, dass plötzlich noch dieser und jener und womöglich sogar ganze Institutionen mitverurteilt werden, die gar nicht angeklagt waren. Warum hat man das nicht, warum haben Sie nicht früher die Anzeigen gestellt?
Das hatte mehrere Gründe. Ein Grund war, dass beispielsweise die Vernehmungen von Verfassungsschützern, die ich zu diesen, also andersrum, zur Erklärung. Ich lese Akten und finde in den Akten zum Beispiel diesen Deckblattbericht von Tino Brandt und lese unten drauf eine handschriftliche Notiz, dass eben GP Alex glaubwürdig bestätigt habe, dass diese Information von Tino Brandt nicht stimmen würde. Daraufhin muss ich ja erstmal herausfinden, von wem ist denn diese handschriftliche Notiz. Das heißt, ich habe unter anderem Verfassungsschützern, die damals Tino Brandt geführt haben oder die als V-Mann-Führer eingesetzt waren, zu dieser handschriftlichen Notiz befragt, ob sie die kennen, ob sie wissen, von wem die ist und hatte dann irgendwann den entscheidenden V-Mann-Führer sozusagen im Untersuchungsausschuss, der dann gesagt hat, ja, das ist meine Handschrift, warum ich das damals geschrieben habe, weiß ich nicht. Auf die Frage, warum er denn die Aussage einer Gewährsperson, die als nicht besonders glaubwürdig gilt, höher ansetzt und höher bewertet als die Aussage ihrer Topquelle Tino Brandt, konnte dann keine befriedigende Erklärung geben. Aber das Entscheidende ist sozusagen, erstmal herauszubekommen, soweit es möglich ist, über den Untersuchungsausschuss, von wem stammen denn beispielsweise diese handschriftlichen Notizen, um dann auch ganz konkret die Strafanzeige gegen eine Person stellen zu können. Das ist jetzt bei der Strafanzeige der Fall. Das mit dem SMS war die Frage, wer hatte denn alles wann mit diesen SMS, mit diesen Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen zu tun? Und das war dann im Sommer letzten Jahres oder Herbst letzten Jahres, hatten wir das im Untersuchungsausschuss als Thema und haben dazu dann auch sowohl Mitarbeiter der Zielfahndung als auch Mitarbeiter des Landeskriminalamtes, also Polizeibeamte gefragt, die im Nachgang des Selbstenttarnung mit den Akten zu tun hatten, ob sie sich da an irgendwas erinnern, ob Akten fehlten, ob sie wissen, dass sie die damals gesehen haben, ob sie die selber herausgenommen haben, ob sie die geordnet haben und so weiter und so fort. Und das war dann sozusagen die Eingrenzung auf, welche Personen hatten denn mit diesen Akten zu tun, sodass man auch da wieder der Staatsanwaltschaft zumindest konkrete Personen benennen konnte, bei denen es Sinn machen würde, sie vorzuladen und möglicherweise Ermittlungsverfahren gegen diese einzuleiten. Also das hatte zum einen einen zeitlichen Ablauf und zum zweiten war dann die Frage, wann bietet sich das denn an, auch um dieses Signal eindeutig an Sicherheitsbehörden rauszusenden. Und wir hätten die Anzeigen ab April, glaube ich, hätten wir die stellen können. Ab April lagen sozusagen alle Informationen vor. Und dann fiel bei uns in einer Absprache, was wollen wir denn mit diesen Anzeigen erreichen? Und die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Einstellung kommt und gar nicht ein Ermittlungsverfahren daraus wird, ist sehr hoch. Und deswegen zumindest dieses eindeutige Signal zum einen an die mutmaßlich Tatbeteiligten, an die mutmaßlichen Unterstützer, an die Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden zu geben. Das, was ihr getan habt, ist nicht aus dem Blick und wird beobachtet und wird auch weiterhin Konsequenzen haben. Und sobald wir entsprechendes Handeln feststellen, folgen dann daraus auch Anzeigen. Das zum einen. Und zum zweiten auch für die Angehörigen der Ermordeten, die ja ganz klar sagen, das Urteil wird dem, was sie wollen, nicht gerecht. Da geht es nicht um eine möglichst hohe Verurteilung im Sinne lebenslanger Haftstrafe oder ähnliches mehr, sondern sie sagen, sie wollen wissen, warum wurden ihre Angehörigen ermordet, aber sie wollen auch wissen, was hat denn genau der Verfassungsschutz insbesondere mit dem Untertauchen, mit dem Leben im Untergrund zu tun, was wusste er wann. Und warum hat er an bestimmten Stellen so agiert, wie er agiert hat? Das heißt auch für die Angehörigen ganz klar das Signal rüberzugeben, die Fragen sind zumindest hier in Thüringen angekommen und wir versuchen nicht nur über den Untersuchungsausschuss diese Fragen zu beantworten, sondern eben in den Momenten, wo wir entsprechendes Beweismaterial finden, dann auch mit strafrechtlichen Ermittlungen zu agieren.
Jetzt habe ich vielleicht kurz geschlafen und die Begründung nicht mitbekommen. Sie haben gerade gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Strafanzeigen nicht wirklich weiterverfolgt werden und nicht wirklich bis zum Ende ermittelt werden und dass da zum Urteil kommt, ist für Sie relativ hoch. Warum ist die relativ hoch?
Naja, zum einen, weil die Zeiträume natürlich sehr weit zurückliegen. Also es geht um, zumindest bei zwei der Anzeigen geht es um den Zeitraum 1998, 1999. Das heißt, es geht um ja fast 20 Jahre zurückliegende Handlungen, bei denen schwer wird nachzuweisen, dass es ein bewusstes, motiviertes Handeln war, um zur Unterstützung der drei beizutragen. Das sind ja sozusagen von mir jetzt erstmal Mutmaßungen, dass dem so ist. Das ist das eine. Das zweite, die Frage ist, selbst wenn man das jetzt unterstellt, dass das damals ein motiviertes Unterstützen der drei Untergetauchten gewesen ist, dann ist das ein Zeitraum, in dem die Morde noch nicht geschehen sind, sondern wo sie erstmal nur als eine Gruppe, denen vorgeworfen wurde oder gegen die wegen Sprengstoff ermittelt wurde, dass denen im Untergrund mit 1050 Mark und unter anderem dem Verschleiern, Vertuschen von Informationen, die zur Aufdeckung hätten führen können, geholfen wurde. Das wäre sozusagen noch keine Unterstützung einer rechtsterroristischen Gruppierung, weil sie zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gemordet hatte. Das hat man ja gesehen, wie das jetzt auch im Prozess sozusagen sich ausgewirkt hat, immer dann, wenn nicht nachweisbar ist, dass es dass da jemand zur rechtsterroristischen Gruppierung NSU gehört, ist das Strafmaß sozusagen von vornherein sehr minimal angesetzt. Das ist sozusagen der Hauptgrund. Der zweite Grund, ich habe so ein Stück weit das Gefühl, dass insbesondere was die vernichteten SMS anbelangt, da die Motivation gegen möglicherweise eigene Kollegen zu ermitteln, weil die Staatsanwaltschaft übergibt es für den Fall der Fälle ja dann an Polizeibeamte, die gegen ihre eigenen Kollegen ermitteln müssten, dass die nicht besonders hoch ist. Das kennt man ja auch aus anderen Verfahren, wo gegen Polizeibeamte Anzeige erstattet wird, dass das in den seltensten Fällen zu entsprechenden Konsequenzen führt und dann auch zu möglichen Strafen für beteiligte Polizeibeamte.
Sie haben vorhin gesagt, Sie haben die Anzeigen auch direkt nach dem Urteil im NSU-Prozess gestellt, um sozusagen weiter auch die Aufmerksamkeit oben zu halten und auch ein Zeichen zu senden an die Angehörigen und die Opfer des NSU. Sind Ihnen noch andere solche Aktionen bekannt? Also gibt es andere Anzeigen oder Klagen? Fragen, die Ihnen bekannt sind, die entweder schon früher gestellt wurden, sich auch mit dem NSU befassen oder auch in diesem Zeitraum dann entstanden sind?
Nein, es gab definitiv gegen Lothar Lingen, den Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der am 11.11.2011 und Folgetage die V-Mann-Akten von mehreren Thüringer V-Leuten schreddern ließ. Gegen den gab es mehrere Anzeigen wegen Vertuschung. Die Anzeigen sind allerdings eingestellt worden gegen die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro. Die gab es unter anderem. Dann gab es Anzeigen gegen weitere mutmaßliche Unterstützer des NSU-Kerntrios. Da ist nicht klar, wie der Stand ist, weil es gibt ja vom Bundeskriminalamt zwei weitere Ermittlungsverfahren, die sich gegen Unterstützer des NSU richten. Und zwar, also insgesamt sind es mehr. Und zwar, es gibt ein Ermittlungsverfahren gegen 9 bekannte mutmaßliche Unterstützer des NSU-Kerntrios. Und dann gibt es sozusagen ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen die Struktur, sag ich jetzt mal, also ein Strukturermittlungsverfahren. Da weiß allerdings niemand, gegen wie viele sich dieses Ermittlungsverfahren richtet und welche Informationen da enthalten sind und ob das überhaupt jemals in eine Anklage münden wird. Da wird allerdings von den Nebenklageanwälten davon ausgegangen, dass dieses Ermittlungsverfahren ebenso wie das andere gegen die 9 namentlich Bekannten eingestellt wird, aufgrund der gesprochenen Urteile am 11. Juli im NSU-Prozess geht man davon aus, dass es nicht zu weiteren Anklagen kommen wird.
Also Ermittlungsverfahren heißt quasi, es ist noch nicht zu einer Klage gekommen, es gibt noch keinen Prozess.
Es gibt noch keine Anklagen und es gibt auch noch kein Verfahren.
Haben Sie was gehört von den Staatshaftungsklagen, die die Nebenklageanwältinnen einreichen wollten?
Es gibt mehrere Staatshaftungsklagen gegen unter anderem den Freistaat Thüringen. Und zwar gibt es eine von Familie Kubaschik, eine von meiner Familie Simcek, beziehungsweise Isidoro. Meines Wissens haben da 2 oder 3 Nebenklageanwälte entsprechende Staatshaftungsklagen gestellt. Zumindest eines dieser Verfahren, das von Familie Kubaschik gegen den Freistaat Thüringen, ist erstmal ruhend gestellt worden im beidseitigen Einvernehmen, um sozusagen zu schauen, inwieweit es die Möglichkeit einer außergerichtlichen Einigung, so nenne ich es jetzt mal, geben könnte.
Aber da könnte es auch noch zum Prozess kommen sozusagen. Also es könnte dann sozusagen einen zweiten NSU-Prozess geben, der eigentlich von der Gewichtung her noch der größere sein könnte, weil er sich nicht gegen konkrete Personen richtet, sondern gegen die Struktur, oder?
Das ist theoretisch möglich und ich persönlich würde mir wünschen, dass es einen solchen Prozess gibt, weil er sich ja nicht sozusagen gegen Neonazis, sondern am Ende auch vor allem gegen den Staat und dessen Handeln richtet und weil da die Möglichkeit besteht, dass über ein Gerichtsverfahren nochmal detaillierter das Agieren und Handeln von einzelnen Akteuren und von der Struktur Verfassungsschutz aufgearbeitet werden könnte. Ist natürlich ein Problem, dass wenn es sozusagen ein Verfahren gegen den Freistaat Thüringen ist, kann nur die Thüringer Sicherheitsarchitektur dann auch entsprechend beleuchtet werden. Theoretisch müsste es eigentlich eins auf Bundesebene geben, weil das Bundesamt für Verfassungsschutz definitiv sehr viel Dreck am Stecken hat, wenn es um den NSU-Komplex geht.
Ihr hörtet ein Interview mit Katharina König-Preuß. Mehmet Daimagüler ist Rechtsanwalt und Nebenklagevertreter im kürzlich zu Ende gegangenen NSU-Prozess. Radio Frei sprach mit ihm über eine von ihm initiierte Staatshaftungsklage, die womöglich zum NSU-Prozess Teil 2 werden kann.
Was hat Sie denn zu Ihrer Staatshaftungsklage, beziehungsweise, soweit ich das verstanden habe, zu Ihren Staatshaftungsklagen in Bezug auf den NSU veranlasst?
Nun, wir müssen feststellen, dass staatlicherseits erhebliche Fehler gemacht worden sind, die dazu geführt haben, dass am Ende des Tages 10 Menschen tot waren. Und den staatlichen Versäumnissen gehört der Aufbau eines V-Mann-Netzes in der Neonazi-Szene, über den dann Millionen von Euro in die Szene geflossen sind. Diese Gelder wurden dazu verwendet, eine Szene aufzubauen, die eben durch die Verfassungsschutzbehörden nicht mehr kontrolliert werden konnten. Zum anderen müssen wir sehen, dass V-Leute im Umfeld der untergetauchten, mundlos benannten Schäpe erhebliche Unterstützungsleistungen erbracht haben für die Untergetauchten. So hat Tino Brandt, Top-V-Mann des Verfassungsschutzes in Thüringen und Chef des Thüringer Heimatschutzes, vor Gericht mehrfach ausgesagt, dass er Gelder, die er vom Verfassungsschutz bekommen hat, 1:1 weitergereicht hat an die Untergetauchten und dies mit Kenntnis des Amtes. Und zum Dritten, die meisten Morde hätten verhindert werden können, vielleicht sogar alle Morde, wenn der Staat einfach ohne eine rassistisch gefärbte Brille ermittelt hätte. Anstatt Zeugenhinweisen nachzugehen, wonach zwei verdächtige junge Männer auf Fahrrädern sich in der Nähe der Tatorte herumtrieben, in unmittelbarer Nähe, wurden ohne jegliche Hinweise die Opfer kriminalisiert. Angefangen beim ersten Opfer, Enver Şimşek, bis hin zum letzten Opfer der Ceska-Mordserie, Halit Yozgat in Kassel. Man hätte diese Morde verhindern können, man hätte sie stoppen können, man hat das nicht gemacht. Und deswegen kann man jetzt nicht einfach so tun, als hätte der Staat mit all dem nichts zu tun.
Sie haben diese Klage 2016 eingereicht. Was ist denn seitdem damit passiert?
Nun, die Klage ist Ende Dezember 2016 eingereicht worden. Wir haben vor einigen Monaten die Klage ruhend gestellt. Wir wollten abwarten, was sich in Thüringen tut. Das Land Thüringen hat verglichen mit allen anderen Bundesländern und auch verglichen mit dem Bund am meisten zur Aufklärung beigetragen. Das Land hat jetzt einen Sonderfonds eingerichtet für die Opfer des NSU. Wir müssen jetzt mal schauen, mit welcher Prämisse aus diesem Fonds Hilfeleistungen getätigt werden. Und Prämisse heißt für uns, gibt es in irgendeiner Weise ein Anerkenntnis der eigenen Fehler. Und das ist für uns entscheidend. Und ich denke, dass wir da in den nächsten Wochen mehr wissen werden. Möglicherweise werden wir die Klage gegen das Land Thüringen zurückziehen, aber die Klagen gegen Bayern und die Bundesrepublik Deutschland bleiben natürlich davon unberührt.
Was ist Ihnen denn wichtiger, Aufklärung oder Urteil bzw. Entschädigung?
Ja, also natürlich geht es uns um die Aufklärung. Also die Entschädigung macht den Familienvater, den Sohn oder den Bruder ja nicht wieder lebendig. Darum geht es nicht. Ja, wir müssen doch mal sehen, dass in Deutschland ja generell Entschädigungszahlungen, anders als in den USA, ja eher gering ausfallen. Darum ging es nicht, darum geht es nicht, das ist nicht so wichtig. Mir ist wichtig zu sehen, wie sich staatlicherseits jetzt verhalten wird. Wir haben in den ersten Stellungnahmen von den Beklagten gesehen, dass sich der Staat allen Ernstes auf Verjährung beruft. Und ich bin mal gespannt, ob diese Argumentation, dass ein Staat sagt, naja, also ihr kommt leider zu spät, ob das auch vor Gericht aufrechterhalten wird.
Sie haben auch im Mai 2018 dem WDR ein Interview gegeben und dort gesagt, es ist erkennbar, dass man gerade im Sicherheitsapparat die Nase voll hat von diesem Komplex, dass man den Aktendeckel zumachen will. Woran machen Sie das denn fest und wie zuversichtlich können Sie dann im Hinblick auf Ihre Klage eigentlich noch sein?
Naja, also, dass Teile des Sicherheitsapparats gerade in den Verfassungsschutzbehörden den Aktendeckel zumachen wollen, das ist so eine Erkenntnis, die wir seit dem 5. November 2011 haben. Das ist ein Tag nach dem Auffliegen. Wir sehen ja, dass das Aufklärungsbemühen der Verfassungsschutzbehörden ja sehr überschaubar ist. Das kann man daran festmachen, dass von Tag 1 des Auffliegens an Land auf Land ab Akten geschreddert wurden, dass uns Zeugen nicht benannt wurden, dass Zeugen aus dem Sicherheitsapparat keine umfassende Aussagegenehmigung bekamen und so weiter und so fort. Und insofern glaube ich schon, dass man davon reden kann, dass hier das Aufklärungsbemühen sehr unterentwickelt ist. Man muss auch ganz klar sehen, dass das gegen Recht und Gesetz verstößt. Ja, wir haben beispielsweise im Bundesverfassungsschutzgesetz ganz klar geregelt, dass die Verfassungsschutzbehörden von sich aus, ohne dass sie dazu aufgefordert werden müssten, den Gerichten bei der Aufklärung von Straftaten zu helfen haben. Das steht im Gesetz. Was wir sehen, ist das Gegenteil. Statt dem Sinn und Wortlaut des Gesetzes zu folgen, werden Akten geschreddert. Und am Ende des Tages ist es eine politische Entscheidung, ob man damit leben will, leben kann oder nicht. Ich meine, dass in einer Demokratie es nicht hinnehmbar sein sollte, wenn die Exekutive, egal in welcher Form sie daherkommt, denkt, das Gesetz gelte nicht für sie. Das ist ein echtes demokratisches Problem und ein echtes rechtsstaatliches Problem. Und ich bin ein bisschen überrascht, mit welcher Nonchalance sowohl die Regierung als auch die Gesellschaft insgesamt achselzuckend das so hinnimmt. Ich meine, dass das besorgniserregend ist.
Was muss jetzt juristisch gesehen noch passieren, damit es von der Klage dann wirklich irgendwann auch zum Prozess kommt?
Naja, ich gehe davon aus, dass es demnächst, wenn wir die Klage wieder aufgenommen haben, eine mögliche Verhandlung gibt. Und dann kann es sein, dass wir gewinnen, es kann sein, dass wir verlieren. Und wenn wir gewinnen, ist es gut. Und wenn wir verlieren, machen wir weiter. Und dann geht es halt in die nächste Instanz und dann in die nächste Instanz. Und am Ende des Verfahrens steht dann irgendwann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Wir werden nicht einfach aufgeben, weil die Fragen, die wir haben, einfach wichtig sind. Und ich meine nicht nur wichtig für die vielen, vielen Menschen, die durch Handlungen des NSU verletzt worden sind. Ja, und ich rede hier von den 10 Toten, ich rede von den Opfern der Nagelbombenanschläge. Ich rede aber auch von den Verletzten, vor allem Frauen, die Opfer der Raubüberfälle wurden in den Sparkassen und Postfilialen. Ich habe diese Frauen vor Gericht erlebt. Das sind viele, viele, die bis heute nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten können, weil sie einfach Angst haben. Ja? Und ich will nicht, dass wir zur Tagesordnung übergehen und so tun, als sei alles paletti und alles ist geklärt.
Kein Schlussstrich im NSU-Komplex, aber wie kann es weitergehen? Ihr hörtet zwei Interviews von Radio Frei Erfurt.